Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Stell dir mal für einen Moment folgende Situation vor. Du nutzt eine brandneue, unglaublich mächtige künstliche Intelligenz.
Mhm.
Und wer glaubst du, hat diese KI so programmiert, dass sie deine Daten schützt, dich nicht manipuliert und ethisch einfach absolut sauber arbeitet?
Das ist eine verdammt gute Frage.
Richtig. Sind das die gigantischen Tech-Konzerne mit ihren Milliardenbudgets und diesen riesigen Ethikabteilungen? Oder ist es vielleicht möglich, dass die moralischste KI der Welt gerade von einer Handvoll Leuten in einem winzigen, nach kaltem Kaffee riechenden Büro gebaut wird?
Ja, das Bild des klassischen Startups eben.
Genau. Und wir haben für dich maßgeschneidertes Material analysiert, um exakt dieser Frage heute mal auf den Grund zu gehen.
Und die Quellen, die uns da vorliegen, die liefern wirklich ein extrem vielschichtiges Bild. Wir arbeiten hier mit dem exklusiven Mitschnitt eines Events aus einem KI-Startup-Zentrum.
Das Ganze wird ja von der Digital Society Initiative der Uni Zürich unterstützt.
Richtig. Und wir betrachten das aus drei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Da ist einmal ein geradezu philosophisches Manifest des Zentrumsgründers. Dann haben wir eine stark datengetriebene Keynote einer UN-Strategin über das paradoxe Scheitern von KI-Ethik in Konzernen.
Oh ja, die Zahlen da sind wirklich spannend.
Absolut. Und schließlich gibt es noch eine richtig hitzige Panel-Diskussion. Da prallen dann Gründer, Ethiker und Anwälte so richtig aufeinander.
Unsere Mission für diese Recherche ist also glasklar. Wir wollen für dich herausfinden, ob Startups tatsächlich diese moralischen Retter der KI-Welt sind.
Oder ob das nur Wunschdenken ist.
Genau. Und wir wollen aufdecken, woran etablierte Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Ethik in der Praxis oft so krachend scheitern.
Und vor allem wollen wir dir das Werkzeug an die Hand geben, damit du als Nutzer oder vielleicht arbeitest du ja selbst in so einem Unternehmen, diese unsichtbaren Dynamiken in Zukunft sofort durchschaust.
Okay, also lass uns das mal auspacken. Der Gründer dieses KI-Zentrums stellt in seinem Manifest eine These auf, die schon extrem kühn ist. Er sagt nicht einfach nur, Startups sind innovativer oder schneller.
Nein, er geht viel weiter. Er behauptet, dass Startups jeder anderen wirtschaftlichen Organisationsform moralisch überlegen sind.
Krass, oder? Ich meine, das ist mal eine Ansage.
Das ist eine gewaltige Ansage. Er nennt das die Philosophie der Kleinheit. Und er stützt das auf vier sehr interessante Säulen. Die erste Säule beginnt bei der absoluten Kundennähe. Er greift da auf den Ökonomen Josef Schumpeter zurück.
Schumpeter, genau.
In diesen riesigen Organisationen kennen die Mitarbeiter den Kunden ja oft nur noch als, naja, als abstrakten Datenpunkt.
Oder halt vom Hörensagen über Dreiecken aus der Marketingabteilung.
Exakt. Der Arbeitsalltag in Konzernen wird von internen KPIs diktiert. Da geht es um Quartalsziele und Vorgaben des Managements. Aber ein Startup-Gründer, der lebt in einer völlig anderen Realität.
Ja, der kennt seine ersten 5 Kunden beim Vornamen.
Genau das ist der Punkt. Er ist existenziell darauf angewiesen, ein echtes, greifbares, gesellschaftliches Bedürfnis zu lösen.
Wenn dein Überleben von diesen paar Leuten abhängt, dann hörst du denen natürlich ganz anders zu. Du hast in dieser frühen Phase schlichtweg nicht den Hebel oder auch die Arroganz, diesen Leuten unfaire Bedingungen aufzuzwingen.
Das hält das Ego auf natürliche Weise in Schach. Ja? Und das führt nahtlos zu seinem nächsten Argument. Da geht es um Macht und Korruption.
Dieses alte Sprichwort, absolute Macht korrumpiert absolut.
Richtig. Der Gründer nutzt das als direkten Seitenhieb auf die Monopolstellung der heutigen Big-Tech-Giganten. Seine Logik ist, Startups haben aufgrund ihrer winzigen Größe gar nicht die Macht, der Gesellschaft auf einer Makroebene massiven Schaden zuzufügen.
Dezentralisierung als Schlüssel zur Ethik also?
Sozusagen. Wenn du keine Marktmacht hast, kannst du den Markt auch nicht erpressen oder flächendeckend manipulieren.
Das leuchtet schon ein, wenn man mal die Dimensionen vergleicht. Wenn der fehlerhafte Algorithmus von so einem winzigen Start-up 5 Leuten fälschlicherweise einen Mikrokredit verweigert,
dann ist das für diese 5 Leute natürlich furchtbar.
Absolut furchtbar. Aber wenn der Algorithmus eines gigantischen Tech-Konzerns genau denselben Fehler macht, dann crasht er im schlimmsten Fall den globalen Immobilienmarkt. Der Radius der Zerstörung ist einfach ein völlig anderer.
Und dann ist da noch die dritte Säule. Die Art und Weise, wie Werte überhaupt verhandelt werden. In so einem kleinen, 5-köpfigen Team lässt sich ein Konsens über essentielle Dinge wie Vertrauen und Fairness viel organischer finden.
Weil man sich eben jeden Tag in die Augen schaut.
Genau. Diese Werte sind in einem Startup keine abstrakten Leitbilder, die auf irgendwelchen Hochglanzpostern in der Lobby hängen. Sie bestimmen das tägliche Überleben. Ein Mitarbeiter hat da einen viel größeren moralischen Gestaltungsspielraum.
Er ist halt kein isoliertes Rädchen in einer Konzernmaschine.
Richtig. In großen Konzernen diffundiert die Verantwortung oft bis zur Unkenntlichkeit. Niemand fühlt sich mehr wirklich zuständig für das große Ganze.
Denk mal an deinen eigenen Arbeitsplatz, wenn du uns gerade zuhörst. Es ist oft ja schon schwer genug, sich in einem winzigen Team auf das Restaurant für die Mittagspause zu einigen.
Oh ja.
Aber sich in einem Konzern mit 5000 Mitarbeitern auf gemeinsame ethische Grundwerte festzulegen, die dann auch wirklich von allen gelebt werden, das grenzt ja fast an ein Wunder.
Das Manifest geht dann aber sogar noch einen Schritt weiter zur vierten Säule. Und das fand ich fast schon makroökonomisch. Es deklariert Startups zu einer Art treibender Kraft für sozialen Frieden.
Okay, sozialer Frieden durch Startups, das musst du genauer erklären.
Das Argument basiert auf der Natur von Innovation. Echte technologische Durchbrüche brauchen langfristige Perspektiven. Man braucht Vorhersehbarkeit auf den Märkten. Geopolitische Spannungen, Kriege oder massive soziale Unruhen zerstören diese Horizonte komplett.
Sie zwingen die Gesellschaft in so ein reaktives, kurzfristiges Denken.
Exakt. Und weil Startup-Gründer für ihren Erfolg zwingend auf eine friedliche, stabile Zukunft wetten müssen, sind sie quasi institutionell gezwungen, als Beschützer von sozialer Stabilität aufzutreten. Sie kämpfen durch ihre bloße Existenz gegen gesellschaftliche Reibung.
Startups als die moralischen Friedensstifter der Technologiewelt, das ist wirklich eine faszinierende Vision.
Das ist sie.
Aber das wirft für mich sofort eine gewaltige Frage auf. Wenn Ethik und moralisches Handeln gesellschaftlich so essentiell sind, warum übernehmen die etablierten Firmen mit ihren riesigen Budgets diese Prinzipien nicht einfach?
Das fragt man sich unweigerlich.
Ich meine, sie haben das Geld, sie können die klügsten Köpfe einstellen. Und genau hier liefert die Keynote der UN-Strategin Eleanora einen ziemlichen Realitätscheck in unseren Quellen.
Eleanora beleuchtet das, was sie das Responsible AI Paradoxon nennt. Sie hat da Daten aus einer globalen Umfrage unter Unternehmensführern mitgebracht.
Und die Zahlen haben es in sich.
Laut diesen Daten geben 87% der Führungskräfte an, dass ethische KI für ihr Unternehmen eine hohe oder mittlere Priorität genießt.
87%. Also ganz ehrlich, da bin ich enorm skeptisch.
Wieso?
Das klingt für mich extrem nach sozial erwünschten Antworten auf so einem Fragebogen. Kein CEO der Welt stellt sich heute hin und sagt auf einem Formular, ach KI-Ethik, das ist uns völlig egal.
Deine Skepsis ist absolut berechtigt. Und Eleonoras zweite Zahl bestätigt das auch indirekt. Von diesen 87%, die Ethik als Priorität ausgeben, fühlen sich nur 15% tatsächlich bereit und operativ in der Lage, diese Prinzipien auch in die Praxis umzusetzen.
15%? Das ist ja ein Absturz.
Wir haben hier also eine gewaltige Lücke zwischen dem, was kommuniziert wird, und der echten unternehmerischen Realität.
Man könnte jetzt natürlich vermuten, dass den Firmen einfach das Wissen fehlt. Oder dass es keine passenden Leitfäden gibt, weil das Thema noch so neu ist.
Das könnte man denken, ja. Aber das widerlegt die Keynote komplett. An fehlendem Material scheitert es definitiv nicht.
Sie nennt da verrückte Zahlen.
Eleonora dokumentiert, dass es allein im Jahr 2023 bereits 200 offizielle Ethik-Frameworks gab. 200.
Wahnsinn.
Und um diese theoretischen Konstrukte anzuwenden, standen über 2000 verschiedene praktische Toolkits zur Verfügung. Das Wissen ist also massenhaft vorhanden.
Also woran hakt es dann?
Die zentrale Erkenntnis ihrer Forschung ist struktureller Natur. Das Problem ist nicht das Wie, sondern das Wo.
Das Wo.
Genau. Der Ort, an dem die KI-Ethik in der Organisationsstruktur eines Unternehmens angesiedelt wird, bestimmt fundamental, was diese Ethik am Ende bedeutet und wie sie überhaupt wirkt.
Das fand ich in den Quellen so wahnsinnig erhellend. Lass uns diese verschiedenen Orte im Unternehmen mal durchgehen.
Gerne.
Wenn ein Konzern die KI-Ethik in der Abteilung Legal and Compliance ansiedelt, also bei den Anwälten, dann passiert etwas sehr Vorhersehbares. Ethik wird dort gnadenlos auf reine Gesetzeskonformität reduziert.
Die juristische Brille eben.
Genau. Die Leitfrage lautet dann nicht mehr, ist das moralisch vertretbar für die Gesellschaft? Die Frage ist nur noch, können wir dafür verklagt werden? Alles, was rechtlich in einer Grauzone liegt, gilt plötzlich als ethisch unbedenklich.
Wobei man fairerweise sagen muss, ein Vorteil ist, dass diese Abteilung handfeste Macht hat. Wenn die Anwälte ein Risiko sehen, können sie ein Projekt sofort stoppen.
Das stimmt, sie haben das Vetorecht. Aber wenn wir die Ethik woanders hinlegen, sagen wir zu den Technikern und Ingenieuren, dann verändert sich das Bild drastisch.
Komplett. Dann verwandelt sich Moral plötzlich in eine rein technische Metrik. Die Ingenieure versuchen dann logischerweise, komplexe gesellschaftliche Werte wie Fairness in mathematische Formeln und Codezeilen zu übersetzen.
Was ja bis zu einem gewissen Grad Sinn macht.
Ja, das hat den Vorteil, dass ethische Schranken hart in das System einprogrammiert werden. Aber es erzeugt auch einen massiven blinden Fleck.
Weil sich nicht alles berechnen lässt.
Exakt. Frag mal einen Ingenieur, wie misst man menschliche Autonomie in einer Gleichung? Wie quantifiziert man die Würde eines Nutzers? Alles, was sich nicht in Datenpunkten erfassen lässt, fällt bei diesem Ansatz komplett unter den Tisch.
Und dann haben wir noch den dritten Fall. Das ist der, der auf dem Papier oft als die absolute Königsklasse verkauft wird. Das dedizierte Ethikbüro.
Oh ja, das Vorzeigebüro.
Man stellt Philosophen ein, baut ein hochspezialisiertes Team auf und gibt denen ein schickes Büro im dritten Stock. Das klingt nach außen fantastisch, führt aber laut der Keynote fast immer zu absoluter Zahnlosigkeit.
Eleonora nennt das das Phänomen der ausgelagerten Verantwortung. Diese Ethikbüros haben in der Regel nur eine beratende Funktion. Die haben keinerlei Vetorecht bei harten Produktentscheidungen.
Sie dürfen schlaue Papiere schreiben, aber wenn es ums Geld geht, hört niemand zu.
Richtig. Und das weitaus größere Problem ist psychologischer Natur. Sobald so ein Büro im Organigramm existiert, waschen alle anderen Abteilungen ihre Hände in Unschuld.
Ah, das ist spannend.
Die Programmierer und Produktmanager sagen sich dann, warum soll ich mir über die gesellschaftlichen Folgen meines Codes eigentlich Gedanken machen? Dafür haben wir doch die Leute im Ethikbüro.
Die Ethik wird isoliert und verliert jeden Einfluss auf das eigentliche Kerngeschäft.
Ganz genau. Um diese strukturellen Sackgassen zu umgehen, präsentiert Eleonora in ihrer Keynote dann einen Lösungsansatz, das sogenannte Taco-Modell.
Taco wie das mexikanische Essen?
Genauso geschrieben, ja. Anstatt den Unternehmen von außen einfach das 200.1-Framework überzustülpen, misst ihr Ansatz die tatsächlichen Schmerzpunkte der Unternehmen. Taco steht dabei für Tangibility, also Greifbarkeit, und Control, also Kontrollierbarkeit.
Wie genau übersetzt sich das in einen praktischen Plan? Mach das mal greifbar.
Das Modell fungiert als Diagnosewerkzeug. Es holt Firmen dort ab, wo es für sie strategisch am sinnvollsten ist. Stell dir vor, ein Unternehmen fürchtet sich vor unbewusstem Bias in seiner neuen Bewerbungs-KI.
Also wenn die KI bestimmte Bewerber ungerechtfertigt aussortiert.
Richtig. Die Greifbarkeit dieses Problems ist im Alltag oft niedrig, weil man den Bias ja nicht sofort auf den ersten Blick sieht. Aber die Kontrollierbarkeit ist extrem hoch, weil das Unternehmen den Algorithmus selbst trainiert und besitzt.
Man kann also direkt in den Code eingreifen.
Exakt. Das Taco-Modell sagt in diesem Quadranten, dieses Unternehmen braucht keine philosophischen Grundsatzdebatten, es braucht ganz konkrete interne Sensibilisierungskampagnen und strenge Testprotokolle für die Trainingsdaten.
Okay, das leuchtet ein. Und wie sieht es aus, wenn wir eine externe Bedrohung haben? Sagen wir die Verunsicherung über den neuen EU-AI-Act.
Da ist die Dynamik exakt umgekehrt. Die Greifbarkeit ist enorm hoch, denn bei Verstößen drohen Strafen in Millionenhöhe. Jeder CEO spürt diesen Schmerz sofort. Aber die Kontrollierbarkeit ist extrem niedrig.
Weil das Unternehmen die Gesetzgebung in Brüssel logischerweise nicht einfach umschreiben kann.
Genau. In diesem speziellen Fall rät das Modell zu einer klaren Compliance-Roadmap und juristischer Navigation. Anstatt Ethik als wolkiges Konzept zu behandeln, baut das Modell passgenaue Lösungen für den spezifischen Druck, unter dem die Firma gerade steht.
Das ist ein herrlich pragmatischer Ansatz, der die Ethik aus diesem Elfenbeinturm rausholt. Aber hier wird es jetzt wirklich interessant in unseren Quellen.
Jetzt kommt der Clash.
Genau. Wir haben auf der einen Seite diese romantisierte Philosophie der kleinen moralischen Startups und auf der anderen Seite die bürokratischen Hürden der Großkonzerne. Und in der Panel-Diskussion prallt diese heile Startup-Welt brutal auf die ungeschönte Realität von Kundenverhalten und Kapitalismus.
Diese Diskussionsrunde hat die Konzepte wirklich einem extremen Stresstest unterzogen. Eine der Panelistinnen, eine Anwältin für Digitalrisiken, brachte da eine herrliche Analogie ein.
Die war super.
Sie wollte dieses viel gepriesene Argument der Kundennähe von Startups kritisch beleuchten. Sie verglich die ersten Kunden eines Startups mit Ego.
Ego? Dem hochfurchteinflößenden, eiskalten Restaurantkritiker aus dem Film Ratatouille. Ein großartiges Bild.
Wirklich treffend. Dieser Kritiker braucht nur einen einzigen schlechten Artikel zu schreiben und das Restaurant ist komplett ruiniert.
Und das ist exakt die Machtdynamik, der ein kleines, unbekanntes Startup ausgesetzt ist. Wenn ein neues Unternehmen versucht, seine Nutzer mit miesen Tricks zu täuschen, sagen wir durch versteckte Abo-Verlängerungen oder unklare Datenschutzrichtlinien, dann hagelt es sofort vernichtende Bewertungen.
Und das Startup verliert sein ohnehin sehr fragiles Vertrauen und ist faktisch erledigt. Die These der Anwältin ist also nicht, dass Startups von Natur aus die besseren Menschen sind.
Sondern
sie sagt, die nackte existenzielle Angst vor diesem übermächtigen Kunden zwingt sie dazu, ethisch und transparent zu agieren. Etablierte Riesen wie Netflix oder Amazon haben dieses Problem in der Form nicht mehr. Da akzeptiert der Nutzer zähneknirschend fast alles, weil er nicht auf den Service verzichten will.
Die Angst vor dem Shitstorm als moralischer Kompass also. Das klingt am ersten Moment bestechend logisch. Aber da grätscht Eleonora, die UN-Strategin, massiv dazwischen im Panel.
Sie lädt den Finger direkt in die Wunde.
Sie stellt die fundamentale Frage, ob Kunden überhaupt die moralische Kompetenz besitzen, ein Unternehmen dauerhaft auf einem ethischen Kurs zu halten.
Ein extrem wichtiger Einwand. Sie argumentiert, dass Märkte in erster Linie nur die Zahlungsbereitschaft und die unmittelbaren Bedürfnisse von Konsumenten messen. Sie bilden aber keineswegs tiefer liegende gesellschaftliche Werte ab.
Den Markt belohnt das, was gekauft wird, nicht das, was moralisch richtig ist.
Ganz genau.
Und da drängt sich für mich sofort das Paradebeispiel der Fast-Fashion-Industrie auf. Diese Unternehmen beherrschen die absolute Kundennähe.
Mehr geht fast nicht.
Sie scannen jeden Mikrotrend auf Social Media in Echtzeit und liefern uns das gewünschte T-Shirt für 3 Euro innerhalb von wenigen Tagen direkt an die Haustür. Sie befriedigen das Kundenbedürfnis in absoluter Perfektion.
Aber zu welchem Preis?
Genau das ist es. Wenn wir auf die ökologischen Auswirkungen schauen oder auf die Arbeitsbedingungen in den Fabriken, dann ist das oft eine pure moralische Bankrotterklärung. Die Tatsache, dass ein Unternehmen nah am Kunden ist und ihm genau das gibt, was er will, produziert also noch lange keine Ethik.
Im Gegenteil, es kann toxische Verhaltensweisen sogar massiv belohnen. Das ist wirklich die dunkle Seite dieser Kundennähe.
Und das Panel bringt noch ein zweites, sehr starkes Gegenargument auf den Tisch. Den sogenannten Lock-in-Effekt.
Ah ja, das Netzwerkeffekt-Dilemma.
Nehmen wir mal an, du bist als Kunde hochinformiert. Du bist wertegesteuert und möchtest unbedingt ethisch handeln. Du entscheidest dich aus tiefer Überzeugung für einen datenschutzfreundlichen Messenger wie Signal, anstatt WhatsApp zu nutzen.
Das ehrt dich.
Das Problem ist nur, dein moralischer Wille nützt dir im Alltag relativ wenig, wenn deine gesamte Familie, dein Sportverein und deine Kollegen alle weiterhin bei WhatsApp sind. Du bist in diesen Netzwerkeffekten der großen Player regelrecht eingesperrt.
Die strukturelle Marktmacht überschreibt am Ende die ethische Präferenz des Einzelnen.
Und selbst wenn ein Startup es schafft, in dieser feindlichen Umgebung eine echte ethische Alternative aufzubauen, wartet laut der Diskussion schon die nächste große Hürde.
Die Skalierungsfalle.
Richtig. Ein kleines Team startet vielleicht wirklich mit den allerbesten Absichten. Der Gründer kennt die Kunden, die Algorithmen sind fair, der Datenschutz ist vorbildlich. Aber was passiert am Tag X, wenn der massive Erfolg plötzlich einsetzt?
Was passiert, wenn die externen Investoren an Bord kommen?
Genau, wenn der Finanzchef beim nächsten Meeting aggressives Quartalswachstum präsentieren muss.
Das ist der Bruchpunkt, an dem die Schwerkraft des Kapitalismus unerbittlich zuschlägt. Venture Capital Investoren verlangen in der Regel einen massiven Return on Investment. Sie wollen schnelle Skalierbarkeit und exponentielles Wachstum sehen.
Dafür geben sie ja das Geld.
Richtig. Und in dieser Phase rutscht die Ethik, die zuvor vielleicht das Kernversprechen war, auf der Prioritätenliste unweigerlich nach unten. Weil ethisches Handeln einfach oft teurer und langsamer ist.
Das Daniel war sich da weitgehend einig. Ohne den Druck von harten externen Gesetzen wie eben dem EU-AI-Act reicht der reine gute Wille der Gründer fast nie aus, um diesem enormen finanziellen Druck auf Dauer standzuhalten.
Das führt uns zu einem der spannendsten Konzepte aus dem gesamten Material. Es ging um die Frage der relativen Ethik.
Oh, das Zitat war stark.
Die Anwältin auf dem Panel kritisierte große, etablierte KI-Firmen, die gewaltige PR-Kampagnen fahren und sich selbst ständig auf die Schulter klopfen. Die sagen dann Dinge wie, schaut her, wir sind unglaublich ethisch, denn wir weigern uns strikt, unsere Gesichtserkennungstechnologie an das Militär zu verkaufen.
Was isoliert betrachtet ja durchaus löblich ist.
Mag sein. Aber sie kommentierte diese Haltung mit einem Satz, der wirklich hängen bleibt. Sie sagte, in einem Raum voller Mörder bin ich nur ein Dieb.
Bäm. Das sitzt.
Das demaskiert das Kernproblem der heutigen Unternehmensethik. Die moralischen Standards in der Technologiebranche werden von gigantischen Monopolisten diktiert. Und diese Basisstandards sind historisch gesehen extrem niedrig.
Wenn ein Unternehmen nun hingeht und seine Praktiken nur um Haaresbreite weniger ausbeuterisch gestaltet als der allerschlimmste Konkurrent auf dem Markt, feiert es sich sofort als leuchtendes ethisches Vorbild.
Genau das ist der Punkt. Es wirft die fundamentale Frage auf, ist diese relative Ethik überhaupt noch eine Form von Moral? Oder ist es letztlich nur eine clevere Marketingstrategie, um Kritiker ruhig zu stellen?
So, was bedeutet das nun alles für uns? Wir haben die inspirierende Vision der moralisch wendigen Startups, wir haben die starren, zahnlosen Bürokratiemühlen der Konzerne und wir haben den gnadenlosen Druck der Investoren. Wie bekommen wir diese extremen Widersprüche zusammen?
Hier lieferte ein weiterer Panel-Teilnehmer, Emanuel, eine brillante Synthese.
Emanuel bringt eine ganz neue Ebene rein.
Er wählt dafür einen makroökonomischen Blickwinkel und greift auf die Theorien des Ökonomen Friedrich Hayek zurück. Er schlägt vor, dass wir dieses dezentrale, chaotische System aus unzähligen kleinen Startups nicht als fertige Lösung betrachten dürfen.
Sondern als was dann?
Als eine Art riesiges, globales, evolutionäres Labor. In diesem Labor probieren tausende kleine Akteure zeitgleich völlig neue ethische und technologische Ansätze aus.
Wobei man ehrlicherweise sagen muss, die absolute Mehrheit dieser Akteure wird scheitern und pleite gehen. Das wurde ja zuvor im Panel oft als Schwäche ausgelegt. Dass Startups gar nicht lange genug überleben, um als verlässliche, moralische Instanz in der Gesellschaft zu wirken.
Und genau das ist der entscheidende Perspektivwechsel bei Emanuel. Er sagt, dieses massenhafte Scheitern ist kein Bug im System. Es ist das zentrale Feature dieses Evolutionsprozesses. Genau wie in der biologischen Evolution erzeugen Startups wirtschaftliche Mutationen.
Viele Ideen sind einfach nicht tragfähig.
Ja, aber die wenigen Startups, die tatsächlich eine ethische Lösung finden, die vom Markt und den Nutzern akzeptiert wird, die verändern alles. Sie zwingen das gesamte restliche Ökosystem zur Anpassung.
Er zieht da diese faszinierende Parallele zur Automobilindustrie, oder?
Richtig. Irgendwann hat mal ein Hersteller den Sicherheitsgurt oder den Airbag als Standard eingeführt. Das war anfänglich teuer und vielleicht nicht sofort profitabel. Aber es setzte einen völlig neuen Standard für Sicherheit. Plötzlich konnte es sich kein Konkurrent mehr leisten, Autos ohne diese Features zu bauen.
Die wahre moralische Überlegenheit von Startups liegt also gar nicht darin, dass jeder einzelne Gründer unfehlbar ist. Sie liegt in ihrer Funktion als Treiber der Disruption. Sie sind die einzigen, die agil genug sind, gegen den unethischen Status quo überhaupt zu rebellieren.
Das ist ein unheimlich starkes Bild. Jedes Startup, das beweist, dass man auch mit fairen, transparenten Algorithmen Geld verdienen kann, zwingt die etablierten Giganten, ihre eigenen niedrigen Standards zu überdenken.
Aber damit dieser evolutionäre Marktmechanismus überhaupt funktionieren kann, braucht es eine grundlegende Voraussetzung. Und das fasst das Panel in einer sehr klaren Forderung zusammen. Wir brauchen radikale Transparenz für den Endnutzer.
Unbedingt.
Technologie und KI sind heute vergleichbar mit einem Fertiggericht aus dem Supermarkt, auf dem die Zutatenliste komplett fehlt. Du kaufst es, du konsumierst es, aber du hast absolut keine Ahnung, was da eigentlich in der Box steckt.
Das ist der Hebel, an dem wir ansetzen müssen. In der Diskussion wurde ganz konkret die Einführung einer Art standardisierten Lebensmitteletiketts für Algorithmen und KI-Modelle gefordert.
Was müsste denn auf so einem Etikett stehen?
Es bräuchte klare Angaben zum ökologischen Fußabdruck der Rechenzentren. Es müsste offengelegt werden, aus welchen Quellen diese gigantischen Mengen an Trainingsdaten stammen. Wurden da Urheberrechte verletzt?
Wurden Künstler einfach kopiert?
Genau. Und vor allem bräuchte es verifizierbare Metriken zu eingebauten Fairnessgarantien und echten Bias-Tests. Solange wir diese standardisierte Sichtbarkeit nicht haben, tappen wir als Verbraucher völlig im Dunkeln.
Wir haben schlichtweg keine Möglichkeit, moralisch kompetente Kaufentscheidungen zu treffen. Und wir können jene ethischen Startups, diese Rebellen im System, gar nicht finanziell belohnen, selbst wenn wir wollten. Ohne diese Transparenz ist der Markt auf diesem Auge blind.
Fassen wir also zusammen, was wir aus dieser heutigen Analyse mitnehmen. Startups besitzen durch ihre schiere Kleinheit, ihre organisatorische Agilität und den existenziellen Zwang, die Bedürfnisse ihrer frühen Kunden wirklich zu verstehen, ein enormes Potenzial, die KI-Welt ethischer und sicherer zu machen.
Sie fungieren als unverzichtbare, dezentrale Labore der technologischen Moral.
Aber sie kämpfen dabei einen permanenten Abwehrkampf gegen die brutale Schwerkraft des Kapitalismus und die Forderungen von Investoren nach grenzenloser Skalierung.
Und die großen, etablierten Konzerne auf der anderen Seite haben zwar die finanziellen Mittel, um riesige Ethikbüros zu finanzieren, aber sie ersticken in ihrer eigenen Bürokratie. Sie lagern Verantwortung intern aus und ruhen sich allzu oft auf relativen, extrem niedrigen Branchenstandards aus.
Wenn wir diese beiden Pole betrachten, offenbart sich ein tiefes, grundlegendes Dilemma. Wir sehen, dass sowohl die massive bürokratische Größe der Konzerne als auch der unerbittliche Renditedruck durch Venture Capital bei den Startups die absoluten Hauptfeinde einer echten, gelebten KI-Ethik zu sein scheinen.
Und genau da drängt sich mir eine Frage auf, die das Konzept der Transparenz noch konsequenter zu Ende denkt. Wenn wir wirklich eine ehrliche Zutatenliste für unsere Technologie wollen und wenn sowohl der Profitzwang als auch firmeninterne Geheimhaltung die natürlichen Feinde dieser Transparenz sind,
wer baut dann die Zukunft?
Exakt. Was wäre, wenn die ethischste künstliche Intelligenz der Zukunft überhaupt nicht von einem klassischen Unternehmen gebaut wird? Was wäre, wenn die einzige Möglichkeit, eine wirklich offene Küche zu garantieren, in der Open-Source-Bewegung liegt?
Ein radikaler Gedanke.
Stell dir dezentrale, rein von der Community getragene Kollektive vor. Tausende Entwickler weltweit, die ohne CEO, ohne Aktienkurse und völlig transparent am offenen Code zusammenarbeiten. Ist diese radikale, dezentralisierte Form der Organisation am Ende vielleicht die einzige Struktur, der wir bei einer so massiv in unser Leben eingreifenden Technologie unsere moralischen Entscheidungen wirklich anvertrauen können?
Das ist eine hochspannende Überlegung, die den traditionellen Rahmen unseres Wirtschaftssystems absolut sprengt und uns in den kommenden Jahren der KI-Entwicklung definitiv noch sehr intensiv beschäftigen wird.
Nimm diesen Gedanken gerne in deinen Alltag mit. Und wenn du das nächste Mal im Netz unterwegs bist und wieder ein Pop-up erscheint, überleg dir ganz genau, wem du eigentlich in diesem Moment deine wertvollsten Daten anvertraust, wenn du routiniert auf alle akzeptieren klickst. Ist es der gierige Ego-Kritiker, der Monopolist, der Dieb oder doch der Rebell? Das war unser Deep Dive für heute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns in diese komplexen Strukturen abzutauchen. Bis zum nächsten Mal.